Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Durchklicken, Serie auswählen, Trailer gucken, erste Folge starten, Intro überspringen und zwischendurch dann nochmal stoppen, vorspulen, stoppen, nächste Serie starten, später weitergucken. Auf Netflix und anderen Streaming-Anbietern machen wir ständig irgendwas. Und wenn es nur pausieren ist, damit wir aufs Klo können. Die Netzaktivistin und Autorin Katharina Nockhuhn wollte wissen, was Netflix und nicht nur Netflix, auch andere Anbieter alles über sie gespeichert haben. Und sie hat die Daten angefordert.
In dem Moment, wo ich das gesehen habe, war ich sehr froh, dass ich niemals bei einer Sexszene zurückgespult habe, um es nochmal zu sehen.
Wieso Katharina findet, dass die Datensammlerei bei Netflix auch bedenklich ist, das hört ihr in dieser Podcast-Folge des Updates. Außerdem unter anderem Thema, ein Land streicht bei der eigenen Währung 5 Nullen und koppelt sie dazu noch an eine Kryptowährung. Venezuela. Präsident Nicolas Maduro versucht, die Hyperinflation in seinem Land zu bekämpfen. Ob das den Menschen was bringt, darüber sprechen wir. Genau wie über Kokosöl. Superfood. Macht die Haare schön, macht schlank, ist gesund, zerstört Kariesbakterien. Es ist ein Wunderzeugs.
Es ist alles völliger Quatsch. Das Kokosöl ist eins der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können.
Boah, was dran ist an dieser Schimpftirade dieser Medizinprofessorin, das Video geht gerade durchs Netz, das klären wir auch in diesem Podcast des Updates vom 21. August 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Folgendes Menü kennt fast jeder von uns. Vorschläge für Sie, kürzlich angesehen, Genres, Serien, Neuerscheinungen, Kids. Was ist das für eine Startseite? Es ist Netflix, ja. Wir sprechen aber heute Abend über Menüpunkt 1, nämlich Vorschläge für Sie, also für uns. Klar, Netflix sammelt Daten über das Nutzungsverhalten, um uns weitere Filme und auch Serien anzubieten, die vielleicht irgendwie zu uns passen könnten, zu unserem Geschmack. Netzaktivistin Katharina Nockhuhn hat sich von Netflix und auch von anderen Internetkonzernen, auch Amazon, alle Daten zuschicken lassen, die die Unternehmen über sie gespeichert haben. Das Ganze ist Teil eines größeren Datenexperiments für ihr Buch Die Daten, die ich rief, wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen. Guten Abend, Katharina.
Hallo, guten Abend.
Katharina, was weiß denn Netflix zum Beispiel über dich, was du uns auch wissen lassen willst und kannst?
Ja, also Netflix weiß natürlich, was für Filme ich geschaut habe. Das ist wenig überraschend. Was mich allerdings schon überrascht hat, ist, dass Netflix bei jedem Mal, bei dem ich auf Vorspulen geklickt habe oder auf Stopp gedrückt hat, genau festgehalten hat, zu welcher Sekunde ich das gemacht habe und von welchem Punkt zu welchem Punkt ich vorgespult habe. Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, war ich sehr froh, dass ich niemals bei einer Sexszene zurückgespult habe, um es nochmal zu sehen.
Okay, also das wäre dir peinlich gewesen, aber gab es denn irgendwas, was du aus den Daten rauslesen konntest oder auch gesagt hast, das ist mir doch auch ein bisschen peinlich, diese ganze lange Binge-Watching-Zeit zum Beispiel, wenn du stundenlang nicht aufgehört hast zu gucken?
Ja, also ich bin ein ganz großer Binge-Watcher und das gebe ich auch offen zu, weil ich ganz großer Serien- und Filmfan bin. Allerdings habe ich durch so eine Datenabfrage auch sehr viel über mich herausgefunden, was mich dann doch nachdenklich gemacht hat. Und zwar bin ich ein sogenannter Purge-Watcher. So nennt man Menschen, die Serien oder Filme zu Ende gucken, obwohl sie die eigentlich langweilig finden. Ja, und dann tendiere ich dazu, bis zu 10-mal vorzuspulen, weil ich beispielsweise nur einen Handlungsstrang von der ganzen Serie, von den vielen Charakteren überhaupt spannend finde.
Eigentlich, du hast es ja auch schon gesagt, ist ja klar, dass Netflix auch Daten sammelt. Man bekommt personalisierte Filmvorschläge, Serienvorschläge, je nachdem, was man geguckt hat. Das heißt aber auch, vielleicht nutzt einem ja dieses Datensammeln was oder nicht.
Ja, also für mich war es erstmal sehr bereichernd, da reingucken zu können, weil ich doch sehr viel von meinem Nutzungsverhalten hinterfragt habe. Ne? Also beispielsweise bei Amazon habe ich dann rausgefunden, wie lange ich eigentlich teilweise zwei Produkte verglichen habe, wo sich der Preisunterschied im 5-Euro-Bereich bewegt hat. Wenn ich das auf Arbeitszeit umrechne, war es eine vollkommene Zeitverschwendung. Und da muss ich mich in Zukunft einfach mehr am Riemen reißen. Und sowas doch zu sehen, kann ganz gesund sein. Oder ja, der Fall Netflix Purge Watching. Danach habe ich die Autoplay-Funktion wirklich abgeschaltet, weil ich einfach weiß, ich habe da ein Suchtverhalten. Ja. Das Problem ist allerdings, dass die Diensteanbieter mir das ja nicht so auf dem Präsentierteller zur Verfügung stellen, sondern bei Netflix musste ich fast ein Dreivierteljahr nachbohren und immer wieder nervig sein, E-Mails schreiben, damit ich überhaupt die Daten bekomme. Und ja, das denke ich, ist schon eine Frechheit, weil die haben diese Daten gespeichert, die verwerten die zu anderen Zwecken. Das ist mein gutes Recht. Ja, nach EU-Recht kann jeder hingehen und fragen. Und da finde ich, ist ein Dreivierteljahr echt eine unglaubliche Zeit für ein Unternehmen, was doch sehr viel Gewinn macht.
Okay. Hast du einen Tipp für uns, falls wir die Daten auch haben wollen, wie es vielleicht etwas schneller gehen könnte?
Meine Erfahrung ist, dass die Unternehmen immer so eine Salami-Taktik fahren. Ja, die geben dir so ein Stückchen der Daten und sagen so, hier, lieber Kunde, wir haben Ihre Anfrage beantwortet. Vielen Dank, tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Da muss man immer nochmal hingehen und sagen so, nee, also das, was Sie mir gegeben haben, ist nicht das, was ich will. Und ich weiß, dass Sie mehr speichern.
Jetzt wissen wir ja, dass wer YouTube-Videos produziert, auf seine Headline achtet, da bestimmte Wörter drin benutzt, damit vielleicht das Video besser gefunden wird. Wir wissen auch, dass Musik mittlerweile anders produziert wird, damit sie bei Streaming-Anbietern vielleicht besser geklickt wird, länger gehört wird. Vielleicht werden Musiktitel auch zum Teil kürzer, darüber haben wir schon berichtet. Glaubst du, dass sich durch dieses Datensammeln auch Serien und Filme verändern könnten, weil die einfach jetzt wissen, bei einer gewissen Szene schalten wir ab oder spulen vor?
Ja klar, und das passiert schon heute und genau deshalb werden diese Daten ja erfasst. Allerdings bin ich eben der Meinung, dass ich als zahlender Kunde mich nicht wie ein Versuchskaninchen rumschubsen lassen will. Mhm. Ich finde, das geht einfach zu weit, zu gucken, wann ich jetzt auf Klo gegangen bin bei der letzten Folge Black Mirror. Und man könnte diese ganzen Vorteile, die man eben hat, auch haben, wenn man einfach anonymisierte Datensätze sammelt. Das heißt, dass ich einfach gucke, wie oft haben Leute bei der Serie vorgespult und bei welchen Szenen. Aber ich muss ja nicht wissen, dass Katharina Nokun das war.
Und außerdem, vielleicht ist die Kunst des Filme- und Serienmachens am Ende auch beeinflusst und jemand wie Quentin Tarantino macht eben nicht mehr so, ich sag mal, langsame und kunstvolle Filme, weil Netflix Druck macht und sagt, nee, das muss schneller gehen. Also Dankeschön, die Netzaktivistin, Autorin Katharina Nokun, über die Daten, die Netflix über dich im Netz gesammelt hat, über dich als Nutzer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr dieses Video gerade erst gesehen.
Um das Kokosöl ranken sich alle möglichen Geschichten. Es ist alles völliger Quatsch. Das Kokosöl ist eins der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können.
Ja, das sagt die Medizinprofessorin Karin Michels in Freiburg und in Harvard lehrt die. Und ihr habt das Gemurmel auch im Hintergrund gehört. Viele Menschen waren entsetzt. Ihr Video zu Superfoods, die keine sind, hat in den vergangenen Wochen über 800.000 Klicks bekommen. Und sie sagt da, Kokosöl macht weder schlank, noch hat es antivirale Wirkung, schön macht es nicht. Es ist alles nur ein Hype. Eigentlich sei es schlimmer als Schweineschmalz, fast schon Gift. Lässt sich diese steile These halten? Pascal Fischer aus unserem Team hat nachrecherchiert heute. Ist das übertrieben? Macht sie einen Hype?
Ja, ein bisschen. Das sagt zum Beispiel Stefan Lorkowski. Ich habe den angerufen. Der ist Biochemiker und Ernährungsforscher an der Uni Jena. Es komme bei allen Lebensmitteln natürlich auf die Menge an, sagt er.
Ja, also ich sag mal jetzt, Kokosöl als reines Gift zu bezeichnen, soweit würde ich persönlich nicht gehen. Dann könnten Sie genauso gut sagen, Schweineschmalz und Butter sind auch reines Gift. Also die Simplifizierung führt dazu, dass so einige Sachen, wenn man jetzt ganz medizinisch guckt, nicht ganz korrekt sind. Aber im Grunde hat sie halt recht.
Ja, sie dramatisiere. Noch so ein Beispiel. Deutsche Einrichtungen hätten noch nicht vor Kokosöl gewarnt. Das stimmt auch nicht, sagt Stefan Lorkowski. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, die hat schon aufgeklärt in der Sache. Michels behauptet zum Beispiel auch, die gesättigten Fette lagerten sich in den Gefäßen ab. Das ist ein bisschen schief, denn ablagern tut sich eigentlich das Cholesterin.
Aber das Video ist ja ein richtiger Erfolg. Lässt sie die Aussagen momentan so stehen?
Nee, es gibt ein Statement von ihr online. Da hat sie diese Ungenauigkeiten bereinigt und alles sehr viel korrekter dargestellt. Und letztlich sind sich natürlich Lorkowski und Michels dann einig, Kokosöl ist einfach kein Superfood.
Und diese Erkenntnisse, sind die neu?
Nö, auch nicht. Das ist keine Breaking News. Schon vor etwas mehr als einem Monat hat die American Heart Association zum Beispiel empfohlen, kein Kokosöl zu verzehren. Es gäbe Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Da spielen ja so schlechte Fettsäuren immer eine Rolle. Steht das Kokosöl da wirklich so schlecht da? Also Kokosöl besteht zu 92% aus gesättigten Fetten?
Ja, aber zum Vergleich Butter nur um die 50%, okay, also ein bisschen weniger. Diese Fettsäuren steigern das Risiko für Herzinfarkte. Die besseren Fette, also diese ungesättigten, sind normalerweise in pflanzlichen Fetten, aber eben nicht in diesem Kokosöl. Also gesund machendes Kokosöl, das ist jetzt so pauschal gesagt Quatsch. Wie übrigens auch all die anderen Legenden aus dieser Öko-Food-Industrie. Kokosöl, das hilft nicht beim Abnehmen. Das ist eben sehr kalorienhaltig, das macht eher Fett. Es killt auch keine Kariesbakterien, das liest man manchmal. Es macht die Haare nicht schöner, also keine Studie belegt einen dieser Effekte.
Aber es gibt sie, die Kokosöl-Fans, und die sprechen von mittelkettigen Fetten. Was ist da dran?
Ja, das sind so mittellange Fettsäurenmoleküle, zum Beispiel die Laurinsäure. Und nein, es gibt da auch keine Studie, die einen gesundheitsfördernden Effekt beim Normalbürger belegt, sagt zumindest Stefan Lorkowski. Eine Ausnahme gibt es, das sind besondere genetische Erkrankungen bei einigen wenigen Menschen. Und da setzt man diese mittelkettigen Fette dann als Energielieferanten ein.
So, jetzt noch ein weiteres Argument bei verschiedenen Ölen. Umweltbilanz, da gibt es ja auch das Palmöl, da wissen wir, viel Regenwald wurde abgeholzt dafür oder wird auch immer noch. Könnte ein Argument sein, um ab und zu vielleicht eher Kokosöl zu essen.
Ja, ab und zu ist das sicherlich nicht gesundheitsschädigend, aber nein, wenn du jetzt auf die Umweltbilanz guckst, wenn du Kokosöl ernten willst, dann hast du einen Ertrag von 0,7 Tonnen pro Hektar. Im Gegensatz zum Ertrag bei Palmöl, das sind immerhin 3,3 Tonnen pro Hektar. Das hat mir Silke Schwartau gesagt, die arbeitet bei der Verbraucherzentrale Hamburg.
Und es wäre ja wirklich schlimm, wenn noch weiter Regenwälder gerodet werden würden, nur um Kokospalmen anzubauen. Also das ist sicher eine Ökosünde, wenn man jetzt den Anbau noch ausweitet, nur um das hier in unseren Breiten verzehren zu können.
Muss man nämlich auch mal sagen, und das hat Karin Michels in ihrem Vortrag auch betont, Leinsamen sind genauso gut.
Jetzt habe ich tatsächlich die letzten 3 Minuten nur Nachteile gehört. Warum gibt es diesen großen Hype ums Kokosöl?
Ja, das zeigt ja eben sowas wie die Leinsamen, die gibt's schon, aber das Exotische, das ist dann halt so ein Geheimtipp, das Kokosöl oder auch das Palmöl meinetwegen, was weiß ich. Die Leinsamen, die klingen schlicht zu langweilig. Silke Schwartau ist als Ökotrophologin immer echt entsetzt. Sie ist schon lange Verbraucherschützerin, die sieht die Hypes wirklich kommen und gehen. Es geht da schlicht ums Geldverdienen, sagt sie.
Okay, Kokosöl, kein Gift, das ist übertrieben, aber auch kein Superfood. Und unser Tipp wäre, glaubt einfach nicht den vielen Hypes der Superfood-Industrie. Informiert euch lieber bei den Verbraucherzentralen oder bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist mal was Neues, dass eine staatliche Währung an eine Kryptowährung gekoppelt wird. Deutschlandfunk Nova ist hier das Update. Das ist nämlich der Plan im südamerikanischen Krisenland Venezuela. Heute werden dort neue Banknoten in Umlauf gebracht. Aus der Landeswährung werden wegen der Hyperinflation 5 Nullen gestrichen. Also aus 1 Million Bolivar Fuerte, das ist der sogenannte starke Bolivar, werden dann 10 Bolivar Soberano, der souveräne Bolivar. Anne-Kathrin Mellmann in Mexico City ist unsere Korrespondentin für die Region. Anne-Kathrin, eigentlich sollte es gestern schon mit den Maßnahmen losgehen. Für gestern hatte Präsident Nicolas Maduro aber einen Ruhetag verordnet. Geschäfte mussten geschlossen bleiben, Busse, Bahnen sind nicht gefahren. Wie ist die Situation jetzt heute?
Heute sieht es nicht viel besser aus, denn für heute haben verschiedene oppositionelle Gruppen und auch Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen und die Mehrheit der Venezolaner hält sich auch daran. Also ich glaube, das ist heute so eine Mischung. Einerseits eben Protest gegen die Wirtschafts- und Währungsreform, zum anderen aber eben auch die Verunsicherung darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Aus dieser Verunsicherung heraus haben viele Läden auch einfach heute weiterhin geschlossen, weil dieses neue Geld, diese Scheine noch gar nicht wirklich in Umlauf sind und man jetzt erstmal abwartet.
Und Maduros Maßnahmen sind auch extrem umstritten. Warum diese Kopplung an den Petro, also diese Kryptowährung in Venezuela? Das ist ja auch eine staatliche Kryptowährung. Was will Maduro damit erreichen?
Die Idee ist an sich nicht schlecht. Ich glaube, das ist so die letzte Hoffnung, die eigene Währung dadurch zu stabilisieren. Denn der Petro hat ja als Gegenwert die venezolanischen Erdölvorkommen. Also er sagt, ein Krypto ist so viel wert wie ein Barrel Öl. Und daran wiederum orientiert sich dann der Wert des souveränen Bolivar. Und er soll dadurch dann eben auch stabil bleiben, weil der Erdölpreis ja so relativ stabil geblieben ist in letzter Zeit. Aber da sagen Wirtschaftswissenschaftler eben schon aufgepasst. Das ist eben ein Wert, der in in Bewegung ist. Und das kann natürlich auch ganz schnell unsere Währung wieder in den Abgrund reißen. Oder das Gegenteil kann passieren. Also Sie sind damit nicht so wirklich einverstanden, zumal auch nicht klar ist, wie der Staat sein Haushaltsdefizit finanzieren will, wie zum Beispiel die 3 Millionen Staatsangestellten bezahlt werden sollen, wenn die Staatskassen doch eigentlich leer sind. Und deshalb die Befürchtung, dass die Regierung wieder die Zentralbank veranlassen wird, Geld zu drucken.
Haushaltsdefizit, Wirtschaftskrise, auch Inflation, das können wir uns noch so halbwegs vorstellen. Bei Hyperinflation, da wird es langsam schwierig, genau zu verstehen, was da passiert. Der Internationale Währungsfonds, der sagt für dieses Jahr eine Inflationsrate von 1 Million% voraus für Venezuela. Wie will denn Maduro erreichen, dass es da jetzt keine weiteren Unruhen geben wird, keine Massenflucht aus dem Land?
Das kann er nicht erreichen, weil das schon längst stattfindet. Also es hat immer wieder größere Fluchtbewegungen gegeben, Wellen, zuletzt im Mai nach dieser vermeintlichen Präsidentenwahl, bei der er seine Macht nochmal abgesichert hat in einem manipulierten Wahlgang, zu dem die Opposition nicht zugelassen war. Danach haben viele Leute wieder die Hoffnung verloren und sind gegangen. Und jetzt wegen dieser Wirtschafts- und Währungsreform, die ja noch weit mehr beinhaltet, als nur dieses Nullenstreichen und neue Scheine in Umlauf bringen. Unter anderem wird dadurch auch der Benzinpreis steigen. Alle Produkte werden teurer, der Mindestlohn wird steigen, sagen eben viele Leute, jetzt gehe ich erst recht, jetzt habe ich wirklich die Hoffnung verloren. Und die meisten Venezolaner im Moment gehen über die grünen Grenzen in die Nachbarländer, wie zum Beispiel Brasilien, Kolumbien, Peru, Ecuador oder eben auch in die USA und nach Spanien. Also genauere Zahlen, wie sich das in diesen Tagen gestaltet, gibt es nicht, weil viele eben ohne gültige Papiere über die grüne Grenze gehen. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man da genaueren Eindruck hat.
Hast du denn eigentlich auch mal positive Stimmen gehört zu diesen neuen Maßnahmen, oder ist es so, dass alle sagen, das bringt auch wieder nichts?
Ja, ich habe diese positiven Stimmen tatsächlich gesucht und bin nicht fündig geworden. Die einzigen, die das verteidigen, sind Regierungsvertreter, vor allen Dingen an erster Stelle der Präsident selbst. Es gibt einige Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, natürlich kann so eine Kopplung an die Kryptowährung funktionieren. Aber dazu müsste diese Kryptowährung erstmal international Bedeutung haben. Die hat der Krypto bislang nicht. Also das liegt auch einfach daran, dass internationale Investoren kein Vertrauen mehr haben zu dieser Regierung und zu dieser wirklich am Boden liegenden Wirtschaft. Und deswegen den Krypto schlichtweg nicht kaufen, jedenfalls nicht in der Menge, wie sich die venezolanische Regierung das vorstellt. Aber hätte er eine Bedeutung, dann könnte das natürlich funktionieren und dieser souveräne Bolívar wenigstens etwas mehr stabilisiert sein als der bisherige.
Anne-Kathrin Mellmann über die neue Währung in Venezuela und die Verknüpfung mit der Kryptowährung Petro. Das Land hat wegen der Hyperinflation jetzt aber erstmal 5 Nullen beim Bolívar gestrichen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da braucht einem gar nicht das Wasser im Munde zusammenzulaufen, denn es ist schon genug Wasser drin. Rispentomaten. Besonders aromatisch. Steht auf Werbeplakaten, auf Webseiten, bei deutschen Supermärkten und auch bei Discountern. Aber Rispentomaten, absolut geschmacklos, sagt unser Autor Stefan Beuting. Er hatte eingekauft, wollte Brot essen mit Tomate und war wirklich völlig entsetzt, wie etwas so rot, so saftig, so toll aussehen kann und so wenig schmecken kann. Und wir wollten wissen, wie kann das sein? Hunderte Sonnenstunden in diesem Sommer in Europa und dann so eine Geschmacklosigkeit. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Also meine Tomate ist rot.
Meine Tomate ist blau.
Tim Unverhau vom Kleverhof in Elmenhorst. Tomatenkenner, Tomatenbauer, Tomatenliebhaber.
Unten ist sie violett und hat oben noch ein Sternchen am Kelch.
Tim und ich, so viel steht fest, haben jeweils eine Tomate vor uns. Aber da hört es auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten. Meine ist eine Rispentomate. Rund, durchgefärbt und komplett geschmacksfrei. Seine hört auf den Namen Ambrosia-Tomate, eine alte Sorte mit Farbverläufen zwischen Orange, Violett und Blau. Eine Tomate, bei der du förmlich hören kannst, wie sie schmeckt.
So, mein Mund. Fruchtig, süß, sehr fruchtig, ja. Ein bisschen Tomatenaroma und exotische Aromen drin, wie Mango. Ganz toll, lecker.
Tims Tomate, eine Offenbarung. Meine, eine Enttäuschung. Wie kann das sein?
Die spanischen und holländischen Tomaten, die müssen früher geerntet werden, damit sie hier nicht faulig ankommen.
Ein früherer Erntezeitpunkt heißt weniger Geschmack. Aber warum habe ich eigentlich mitten im Jahrhundertsommer, wo es doch auch hier reife Tomaten gibt, welche von auswärts?
Das ist eine Preissache. Natürlich, wenn hier Tomatenhäuser reif werden, dann gehen die Preise von den Tomaten, die aus Spanien kommen und aus Holland kommen, gehen rapide runter, und weil die ja sonst nicht verkauft werden würden. Um noch einen Euro zu sparen, kann man die dann aus Spanien kaufen.
Der Grundsatz sparen statt schmecken. Das war zwar nicht mein Ziel, aber ich habe auch nicht genau auf die Provenienz geachtet. Das nächste Problem, sagt Tim, die Züchtung.
Die Sorten werden heutzutage für den Supermarkt eben so gezüchtet, dass sie lange halten müssen. Und das bedeutet harte Schale, drinnen wässrig. Und das geht leider auch auf den Geschmack, der geht nämlich dann verloren.
Wer mehr Geschmack will, der muss auf kurze Wege achten und auf alte Sorten. Auf dem Kleverhof gibt es 125 verschiedene. Unter ihnen keine einzige sogenannte Rispentomate.
Rispentomaten werden halt darauf gezüchtet, dass die an der Rispe gleichmäßiger reifen, ne? Damit man eine komplette Rispe abschneiden kann. Das ist so der Hintergrund von der Rispentomate.
Aber auch hier gäbe es Unterschiede. Reifere und weniger reife. Nur damit die ganze Rispe komplett im Regal liegen kann, wird der gute Erntezeitpunkt einer jeden einzelnen Tomate verpasst. Und damit die Chance auf guten Geschmack.
Wir pflücken die alle einzeln, die Tomaten. Immer nach Reifegrad.
Je länger wir reden, desto größer wird der Ärger über diese Geschmacksverschwörung des Einzelhandels gegenüber dem Verbraucher. Und der Wunsch, auch mal wieder so eine echte Tomate zu schmecken. Tims hat im Gegensatz zu meiner diesen starken Farbverlauf. Das sei ein gutes Erkennungsmerkmal dafür, dass sie nicht im Container, sondern selbst am Strauch gereift sei.
Man erkennt das daran, dass sie einen kleinen Grün- oder Gelbkragen haben. Die schmecken auf alle Fälle, weil die frisch geerntet wurden. Haben nicht alle Tomaten, aber viele.
Die frische Ernte ist also die Grundvoraussetzung für den unverfälschten Tomatengeschmack. Das heißt also, im Winter kann ich direkt am Gemüseregal vorbeigehen, hin zu den Dosentomaten und Passata-Flaschen.
Bei Passata oder Dosentomaten würde ich immer eine Bio-Qualität kaufen, um eben das zu vermeiden, dass wir da ein minderwertiges Produkt aus fernen Ländern bekommen, was eben von der Herstellung doch nicht so schön ist wie das europäische Produkt aus Italien oder Spanien.
Die Geschmacksfrage wird es dann beantwortet, wenn Supermärkten und Handel ihre exakt neutralen Tomaten endlich um die Ohren fliegen. Das, meine Lieben, ist unser Job. Und es kann niemand behaupten, es gäbe keine Alternativen.
Als wir den Betrieb von unseren Eltern wieder aufgebaut haben, mein Bruder und ich, haben uns überlegt, was machen wir? Und dann haben wir durch Zufall mal so eine wohlschmeckende Tomate in die Hände bekommen. Und da wir nur diese holländischen Wasserbomben kennen als Kinder, waren wir davon sehr angetan. Und da haben wir gedacht, das könnte ein Thema werden. Und das hat auch geklappt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für Fans von Computerspielen ist das gerade der schönste Jahrmarkt der Welt. Die Gamescom ist in Köln. Also Moment, wer Gamescom sagt, der muss auch dazu sagen, die weltgrößte Messe für Computer- und Konsolenspiele. Ja, das muss man dazu sagen, das steht so im Moderationsgesetz. Die Besucher, die dürfen dort ja alles testen, sie dürfen alles spielen, bevor das Zeug dann bis Weihnachten für uns alle im Handel steht. Martin Schütz ist für uns dort. Und ich weiß, du bist ein riesen Virtual Reality Fan. Was hat sich denn da getan?
Wenn man wie so Opi zurückblickt, dann kann man sagen, dass extrem viel hat sich da getan. Also es gibt eben neben diesen Brillen total viel neues Equipment, was auf den Markt gekommen ist. Also beispielsweise Ventilatoren, die man sich dann in den Raum stellen kann, damit beispielsweise, wenn man ein Rennspiel fährt und in einem Rennauto sitzt, man etwas mehr Fahrtwind ins Gesicht geblasen bekommt oder ganz viel Fahrtwind, wenn man richtig schnell unterwegs ist. Ich bin beispielsweise auch mal in einem Adventure an einem Drachen vorbeigekommen, dann ist zu diesem Wind noch ein Heizlüfter dazu gekommen, sodass ich heißen Wind ins Gesicht bekommen habe. Ich habe vor einiger Zeit Waldduft in so einem Ventilator abbekommen, der wirklich nach Wald roch, damit einfach zusätzliche Sinne angesprochen werden. Das ist schon echt der Irrsinn. Und wenn man die Brille schon auf hat, dann kann man natürlich auch sich das Wohnzimmer nochmal total aufpimpen, weil es da wahnsinniges Equipment gibt.
Für VR brauchst du natürlich entweder einen PC oder, wichtiges Ding, die Konsolen und die dazugehörigen Spiele. Ist immer noch ein riesiger Markt.
Ja, total. Also bleiben wir beispielsweise mal bei der Konsole, die sich einfach am besten weltweit verkauft. Das ist die PlayStation 4. Die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber die hat sich mittlerweile 80 Millionen Mal verkauft. Stückpreis so, sagen wir mal grob 400 Euro, ne? Dazu kommen dann auch noch Spiele, die natürlich extra jetzt für diese PlayStation entwickelt werden. Und da merkt man auch, dass die diese Leistungsfähigkeit dieser Geräte mittlerweile total ausreizen. Also was da an Grafik möglich ist. Ich stehe hier teilweise und denke, ist es ein Hollywood-Streifen oder ist es ein Spiel? Ein Spiel, was das ganz gut trifft, ist Call of Duty beispielsweise. Da ist Ende November 2017 ein neues rausgekommen. Nach 6 Wochen hat die Entwicklerfirma noch bevor das Weihnachtsgeschäft losging gesagt, übrigens, wir haben die 1 Milliarde Dollar Umsatzmarke geknackt. Mhm. So, und das ist halt einfach ein gigantischer Markt, bei dem so viel Geld umgesetzt wird, wie man sich das hier vor ein paar Jahren auf der Gamescom nicht mal hätte erträumen lassen.
Du bist ja schon seit vielen Jahren als Reporter dabei auf der Gamescom, hast viel gesehen und es ist auch zum Teil ein kurioser Ort. Was gibt's Kurioses in diesem Jahr?
Also das wird jetzt zunehmend, geht das so ein bisschen weg von der Spielemesse hin, schon eher so zur Richtung Lifestyle-Messe. Also hier gibt es beispielsweise den Stand einer Burgerkette, die auch international tätig ist. Da dachte der ein oder andere Besucher, ich will mich da gar nicht ausschließen, so cool, kann ich mir mal schnell den Standard-Burger reinziehen, ich habe ja auch irgendwann Hunger. Und was ist? Nein, sie zeigen einfach nur auf Tablets, wie man irgendwie Bestellungen im 21. Jahrhundert auch ableisten könnte bei ihnen. Mhm. Man kriegt dann gar keinen Burger, sondern man drückt da auf einfach was rum, weil die denken, ey, die Jungs sind doch irgendwie alle total heiß auf Tablets und sonstige Geräte. Im Endeffekt geht es ja darum, dass man an einer Verlosung teilnehmen kann. Mit Spiel hat das irgendwie gar nicht mehr viel am Hut. Und sowas sieht man hier total oft, dass es irgendwie auf einmal Firmen da sind, von denen man dachte, was habt ihr mit Spielen zu tun? Und die wissen es manchmal selber nicht so genau. Aber klar gibt es natürlich auch die großen Spielehersteller, die immer noch da sind.
Martin Schütz ist in den Hallen, in denen es nach verschwitzten Turnschuhen und Energydrinks riecht, bei der Gamescom in Köln. Und es riecht nicht nach Burger. Zock weiter, danke.
Mache ich, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Du und ich und du und du und wir alle, wir sind nicht unbedingt die Klientel für Kreuzfahrten, ja. Und wir wissen eigentlich auch alle, dass die Kreuzfahrtschiffe echte Dreckschleudern sind. Wer über Dieselfahrzeuge der schimpft, der sollte erst recht auch über diese schwimmenden Hotels schimpfen. Aber es gibt eben auch sau viele Menschen, die Kreuzfahrten geil finden. Und genau deshalb ist es jedes Jahr wieder spannend, wenn der Naturschutzbund Deutschland, der NABU, sein Kreuzfahrtschiff-Ranking veröffentlicht. Und man könnte meinen, da muss doch mal was passieren. All der jahrelangen Kritik. Heute war es dann wieder soweit mit der Kritik. Katharina Hopp aus der Nachrichtenredaktion. Wie sieht's aus? Tut sich da was?
Och, also eigentlich im Großen und Ganzen muss man sagen, es sieht genauso aus wie in den letzten Jahren. Der NABU hat sich 76 große Hotelschiffe angeguckt und ja, wenig überraschend festgestellt, bis auf eines sind alle eigentlich genauso dreckig wie eh und je. Klar, es gibt inzwischen Filter und Reinigungsanlagen für die Abgase, aber das ändert halt auch nichts daran, dass das Gros der Schiffe, auch der wirklich neuen, immer noch mit dem dreckigsten aller Kraftstoffe fährt, nämlich mit Schweröl.
Aber du hast gerade gesagt, alle bis auf eines?
Ja, richtig. Die ganz, ganz, ganz neue AIDA Nova. Die wird gerade quasi so als grünes Flaggschiff der Branche präsentiert. Sie ist auch im NABU-Ranking auf dem ersten Platz gelandet, weil das Schiff fährt ganz überwiegend mit Flüssiggas. Das wird auch LNG genannt. Und dieses LNG, das ist im Vergleich zum Schweröl aus Umweltschutzaspekten wirklich ein deutlicher Fortschritt. Man muss aber trotzdem sagen, es ist ein fossiler Brennstoff. Also Dreck kommt da beim Verbrennen auch raus. Und naja, Gasförderung ist ja auch so ein Thema. Ich sag jetzt mal Fracking in den USA, ja, auch großes Thema. Die Kollegen vom NDR, die haben eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Überschrift für die AIDA Nova gefunden. Sie ist das Graue unter den schwarzen Schafen.
Und dieses LNG ist dann jetzt auch generell der neue Trend oder wird das erstmal nur bei diesem einen Schiff ausprobiert?
Nee, also sieht wohl tatsächlich so aus, als würde das Flüssiggas der Schiffstreibstoff zumindest mal der nächsten Jahre werden. Diese AIDA Nova, die kommt jetzt gleich erst in so ein paar Minuten aus der Werft raus und ist dann ab nächstem Jahr im Einsatz. Und deutsche Reedereien haben auch schon weitere Schiffe mit Flüssiggasantrieb bestellt. Da geht es jetzt also erstmal weiter. Umweltschützer finden das grundsätzlich einen ganz guten Schritt, aber würden sich natürlich eigentlich wünschen, dass doch noch deutlich mehr Geld in die Hand genommen wird, um an eben noch sauberen Methoden zu forschen, zum Beispiel am Wasserstoffantrieb. Mal Siegert vom NABU, der sagt das so.
Man kann ja nicht erwarten, dass man all die Kreuzfahrten machen kann. Das kostet eben Geld, weil es auch große Umwelteinflüsse hat. Und wenn man die minimieren will, dann muss man eben halt von den Kunden etwas mehr Geld verlangen, damit die auch mit dafür sorgen, dass diese Umwelteinflüsse eben halt minimiert werden.
So, und wenn die Reedereien das nicht freiwillig machen wollen, dann soll halt die Politik eingreifen, findet der NABU.
Und was genau soll die Politik machen?
Ja, zum Beispiel Hafenverbote aussprechen. Die Umweltschützer wollen zum Beispiel erreichen, dass die ganz dreckigen Schiffe, also die, die auch, wenn sie liegen, wenn sie im Hafen liegen, ihre Motoren ohne Filter laufen lassen, dass die ab 2020 zum Beispiel nicht mehr in Hamburg anlegen dürfen. Hamburg bietet, wie einige andere Häfen auch, ja eine externe Stromversorgung an. Also da können sich Schiffe anschließen, um ihren Hotelbetrieb dann eben ohne Kraftstoff am Laufen zu halten. Wenn dieser Strom nicht gerade aus Braunkohle stammt, dann ist das eine von vielen Maßnahmen, mit denen mal zumindest die Luft in den Häfen verbessert werden kann.
Kreuzfahrten bleiben eine schmutzige Angelegenheit. Katharina Hopp hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Kasten Bier, ein Quadratmeter Regenwald retten. Das haben uns Günther Jauch und Steffi Graf so Anfang der 2000er in der Werbung verkauft.
Für jeden verkauften Kasten fließt ja eine Spende in die Regenwaldstiftung des WWF. Um einen Quadratmeter Regenwald in Afrika nachhaltig zu schützen.
Das finde ich richtig gut.
Ja, das finde ich richtig gut. FDP-Chef Christian Lindner, der hat einen Vorschlag, der in eine ähnliche Richtung geht. Er schlägt nämlich vor, dass Deutschland Regenwald in Südamerika und in Asien aufkauft, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zitat von ihm: Wir geben rund 28 Milliarden für die Förderung der erneuerbaren Energien hierzulande aus, die dem Klima nichts bringen. Für einen Bruchteil kann man eine Menge Wald kaufen, hat er gesagt. Georg Ehring aus unserer Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion. Ist das aus deiner Sicht eine ernstzunehmende Überlegung?
Einmal deshalb nicht, weil die 28 Milliarden, die für die Förderung der erneuerbaren Energien ausgegeben werden, dem Klima eine ganze Menge bringen. Die sorgen nämlich dafür, dass wir hier Strom ohne CO2-Emissionen bekommen. Und jetzt müssten wir nur noch die Braunkohlekraftwerke abschalten, dann würden wir auch unsere Emissionen tatsächlich sinken. Also einmal aus dem Aspekt nicht, aus dem anderen Aspekt auch nicht, denn Regenwald kaufen, das hört sich erstmal ganz praktisch an. Aber dadurch, dass der Regenwald den Eigentümer wechselt, ist natürlich dem Klima überhaupt noch nicht geholfen. Man müsste dann ja Regenwald kaufen, der von den Menschen vor Ort, wo man ihn abkauft, ganz dringend für andere Zwecke gebraucht wird, dass die den gerne abholzen möchten. Also beispielsweise für Palmölplantagen, Kleinbauern, um dort für ihren eigenen Bedarf anzubauen, für ihre Existenz oder für andere Zwecke. Und den müsste man dann sozusagen Deutschland zuschlagen, damit wir hier weiter die Atmosphäre verpesten können. Das kommt mir nach einer sehr kolonialistischen Vorstellungen vor. Und wenn man sich die Mengen anguckt, wie viel Regenwald man kaufen müsste, dann geht das auch nicht auf.
Also, wenn ich das richtig verstehe, wir müssten mehr tun. Es reicht nicht, Regenwald zu kaufen, sondern man müsste den Menschen, die eigentlich diesen Regenwald brauchen, damit sie überhaupt Geld verdienen können, damit sie überhaupt eine Lebensgrundlage haben, eine Alternative bieten. Wenn man das machen würde, dann würde es aber was bringen, oder?
Man müsste im Grunde, wenn man CO2-Emissionen ausgleichen will, nicht einfach Regenwald stehen lassen, sondern neuen pflanzen oder neuen entstehen lassen. Dazu bräuchte man dann gute, fruchtbare Flächen, auf denen jetzt derzeit vermutlich Äcker stehen. Und gäbe dann zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt die Menschen hungern oder man versucht, sie von anderer Seite zu ernähren. Also ich glaube, dass spätestens dann, wenn man die erforderlichen Größenordnungen ins Spiel bringt, zeigt sich, dass dieser Vorschlag völlig absurd ist.
Okay, kommen wir zu den EU-Klimazielen, die heute ein großes Thema sind. Heute wurde bekannt, die EU-Kommission will, dass die EU für 2030 jetzt nicht mehr 40% Senkung der Treibhausgase anstrebt, also einsparen will, sondern mehr, 45%. Ist das mehr als eine Absichtserklärung? Kriegen wir das hin?
Also erstmal ist es ein Vorschlag von EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete. Der hat zusammengerechnet, dass die Beschlüsse, die die EU in diesem Jahr gefasst hat, nämlich mehr für die Energieeffizienz zu tun, mehr für erneuerbare Energien zu tun, dass die dazu führen würden, dass man auf 45% kommt und dass man das dann konsequenterweise auch in seine Klimaschutzpläne schreiben sollte. Das heißt, das ist eine Sache, die man in Europa relativ locker hinkriegt. Ich finde es gut, dass Cañete das jetzt auch festschreiben will, weil sonst wird es unter Umständen dann auch mal wieder gestrichen. Und hinzukriegen ist das, glaube ich schon. Ja.
Aber ist das auch ein Zeichen, ein internationales Zeichen, sage ich mal, auch in Richtung USA?
Ja, das ist gesetzt vor die nächste Klimakonferenz, die im Dezember in Katowice stattfindet, in Polen. Und das ist ein Signal für andere Staaten, auch mehr zu tun. Denn auf dieser Klimakonferenz soll auch darüber gesprochen werden, dass die Ziele aufgestockt werden müssen. Es ist so, dass mit den derzeit beschlossenen Maßnahmen das Klima ungefähr um 3 Grad erwärmt wird, beziehungsweise die Erdatmosphäre um 3 Grad etwa erwärmt wird und nicht um 1,5 bis allerhöchstens unter 2 Grad wie beschlossen. Da muss man sehr, sehr viel nachlegen und da ist das ein kleiner Beitrag zu.
Georg Ehring aus der Umweltredaktion über neue EU-Klimaziele und über einen Vorschlag der FDP, Regenwald aufzukaufen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.